Herr Gerke, wie zufrieden sind Sie mit dieser Kundgebung?
Ich freue mich, dass Leute am Samstagvormittag auf die Straße gegangen sind. 100, 150, 200, weiß ich nicht genau. Natürlich spreche ich lieber, wenn 10.000 da sind. Ich spreche auch mit Freude, wenn 20 Engagierte da sind. Mir ist sehr wichtig, dass an diesem Tag an möglichst vielen Städten in Deutschland Leute demonstrieren. Wir lassen uns von den Medien nicht für dumm verkaufen. Wir haben eine eigene Meinung und wir drücken die auch aus. Das ist mir das Wichtigste.
Könnte das ein Neuanfang der Friedensbewegung in Deutschland sein?
Ich hoffe. Ich habe schon so oft erlebt, dass wir neu angefangen haben. Dieser Begriff Neubeginn ist ja sehr strapaziert. Ich habe schon ein Stück weit darunter gelitten, dass so wenig Menschen von der Friedensbewegung, aus den Netzwerken der Friedensbewegung, auf den Straßen gewesen sind, was mir nur ein Signal war. Man glaubt sich in der Ukraine nicht genügend auszukennen, ähnlich wie bei Syrien. Und ist deswegen nicht bereit gewesen, spontan zu agieren. Beides ist notwendig, sowohl im Falle der Ukraine als auch Syrien. Mittlerweile kann man sich sehr sachkundig machen. Also man kann ja alles irgendwo recherchieren, nachlesen. Man braucht nicht alles glauben, was öffentlich gesagt wird und wo man für dumm verkauft wird.
Herr Gerke, in dem Aufruf zu der heutigen Kundgebung heißt das, ich darf das mal zitieren, wer in Russland den großen Störenfried und Aggressor sieht, hat von den Verhältnissen in der und um die Ukraine wenig verstanden. Die Urheberschaft für die internationalen Spannungen in Osteuropa liegt in der Politik von EU und NATO, die beide weiter ihre Grenzen an Russland herangeschoben haben und nun die Ukraine mit einem Assoziierungsvertrag wirtschaftlich knebeln und militärisch gegen Russland in Stellung bringen wollen. Ihr Fraktionschef Gregor Gysi meint dagegen, ja, der Westen hat eine Mitverantwortung, aber eine genauso große Verantwortung habe Russland. Beide hätten an der Ukraine gezerrt und so sei es zu der Ukraine-Krise gekommen. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, man muss einfach verstehen, das ist der Hintergrund, dass es heute um auch eine Neuaufteilung der Welt und eine Neuaufteilung Europas geht. Dort konkurrieren Russland mit schwächeren Karten, die Europäische Union, also die EU, die USA. Und in der Europäischen Union hat sich so ein Dreibund herausgebildet. Frankreich, Polen, Deutschland, die sehr konzentriert die Ukraine-Politik vorangetrieben haben. Und es war strategisch unbedingt wichtig für die EU, die Ukraine aus dem Bündnis mit Russland rauszubrechen. Das war das strategische Ziel. Da muss man dazu sehen. Erobert man die Ukraine, hat man einen gigantischen neuen Absatzmarkt, den brauchen europäische Staaten. Erobert man die Ukraine, dann kann man Einfluss nehmen auf die Industriepolitik der Ukraine, die ist im Osten der Ukraine. Da sind die großen Rüstungsbetriebe übrigens auch, die Hightech produzieren. Es gibt also unterschiedliche Interessen. Ich glaube, dass die Hauptverantwortung bei der Europäischen Union liegt. Diese Politik ist gezielt vorangetrieben worden, teilweise in Absprache mit den USA. Teilweise wollten die USA es noch schneller. Die USA will, dass die Ukraine in die NATO kommt. Da ist Deutschland zögerlicher. Also der deutsche Außenminister sagt, die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine steht nicht auf der Tagesordnung. Das ist ja keine generelle Absage. Das heißt, heute steht sie nicht auf der Tagesordnung. Ich glaube nicht, dass man Russland vorwerfen kann, dass es auch seine Interessen sehr robust betrieben hat. Sehen Sie, das macht sich alles fest an der Krim. Darüber habe ich auch oft mit Gregor Gysi diskutiert, der übrigens heute in Russland einer der populärsten deutschen Politiker ist. Mir war immer klar, dass Russland nicht zulassen wird, dass die Krim über einen Vertrag mit der EU, den Assoziierungsvertrag, faktisch in das westliche Bündnis hineingeführt wird. Auf der Krim war die Schwarzmeerflotte oder ist die Schwarzmeerflotte in Russland stationiert, waren 22.000 russische Soldaten stationiert, alles vertragsgerecht. Das war der Zugang Russlands zum Mittelmeer. Wer glaubt, dass Russland sowas freiwillig abgibt? Das ist ein Fantast. Und ich habe immer gesagt, ich muss es ja nicht richtig finden, was dort abgelaufen ist. Ich habe mir immer gesagt, eine Situation, wo 80% der Bürger der Krim sagen, wir möchten zu Russland, diese strategischen Fragen so stehen, möchte ich mal den Staatspräsidenten sehen, der sagt, das findet nicht statt. Putin hat heute eine Popularität von 80% in Russland und mehr. das tut mir eigentlich leid, also meine Freunde in Russland sind die Linken, die Sozialisten und Kommunisten, die schwer auch unter Putin leiden. Das ist nicht mein Sympathieträger, nur ich kann Absichten und Interessen in Rechnung stellen und das muss ich auch, was diese Frage angeht.
Ja, Gregor Gysi spricht aber bei der Krim von einer Annexion, die Russland betrieben hätte. Also Russland habe die Krim annektiert, das wäre ja dann ganz klar völkerrechtswidrig. Teilen Sie diese Meinung?
Ich glaube, dass es in der Tat völkerrechtswidrig war. Ich benutze diesen Begriff nicht, weil das natürlich ein sehr militanter Begriff ist. Ich halte es für völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht sieht nicht nur das Recht derjenigen vor, die sich abtrennen wollen, über eine eigene, was in der Krim mit einer Volksabstimmung passiert ist, sondern dass auch das Recht vor, dass bestehende Grenzen beachtet werden. Die Krim gehörte zur Ukraine. Ne? So, und man hätte über Sonderverträge oder was auch immer einen anderen Status der Krim herbeiführen kann. Der Schritt, wir erklären uns einseitig für unabhängig, kann Folgen für andere haben. Das hat begonnen im Kosovo. Ich war schon ein Gegner der Kosovo-Entscheidung. Ne? Und wenn man im Kosovo dagegen war, wird man bei der Krim ähnliche Argumente zu bedenken haben. Ich möchte ja nicht, dass mir im Bundestag Kollegen sagen, beim Kosovo hast du das aber so und so gesagt. Also eine Geradlinigkeit in der Argumentation. Ich halte die Krim-Frage erstmal für entschieden. Ich habe in Russland keinen gefunden, weder Regierung noch Opposition, der bereit war, mit mir überhaupt über die Krim-Frage zu reden. Die haben gesagt, du kannst die Krim mal besuchen, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, dann brauchst du aber ein russisches Visa.
Kann man nicht trotzdem eine andere Argumentationslinie fahren? Also,
ja, klar,
also für mich beispielsweise stellt es sich so dar, dass die große Bevölkerungsmehrheit auf der Krim, also schneller als man gucken konnte, nach Russland wollte. Ja. Angesichts der Verhältnisse, die in Kiew eingetreten waren. Russland hat meines Erachtens die Ukraine nicht destabilisiert. Das war ganz klar die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika. Das war bei Jugoslawien anders. Der erste Akt, den die Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Wiedervereinigung gemacht hat, war ja die Anerkennung Kroatiens, Sloweniens. Man wusste, was mit diesem Vielvölkerstaat Jugoslawien dann passieren könnte. Und die Herauslösung des Kosovos ist gewaltsam geschehen. Das ist in der Krim auch nicht der Fall gewesen. Also kann man das wirklich gleichsetzen?
Nein, das ist auch nicht so eins zu eins vergleichbar. Ich kenne auch Völkerrechtler, die zu ganz anderen Beurteilungen kommen, wie ich sie dargelegt habe, was die Krim angeht. Zumindest ist es umstritten und bei umstrittenen Fragen bin ich immer dafür, Verhandlungslösungen zu suchen, eine faire internationale Debatte. Das ist völlig eindeutig. Nur sehen Sie, man muss ja immer die Konsequenzen bedenken für das eigene Handeln. Ich bin überzeugt, wenn im Baskenland heute abgestimmt wird, wird die große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Baskenlandes sagen, wir gehen raus aus Spanien. Mit guten Argumenten. Nee? Bei Katalonien bin ich mir nicht so sicher, aber bei Basken bin ich mir sicher. Wenn tatsächlich frei in Kurdistan, im türkischen Teil Kurdistans, abgestimmt würde, würden die Kurden rausgehen aus dem türkischen Staatsverbund. Und da muss man sich schon entscheiden, auch wenn Staaten Völkergefängnisse sein können und oftmals auch sind, ob man staatliche Grenzen sagen, die sind nun mal eben als Ergebnis auch des Zweiten Weltkrieges so gezogen, wie sie gezogen sind. Wir akzeptieren die Staatlichkeit. Und jetzt gibt es drei Möglichkeiten zu verändern. Erstens gewaltsam, dagegen bin ich. Zweitens Überverhandlungen, wenn alle Teile sagen, wir wollen gehen und andere sagen, wir wollen euch gar nicht mehr. Auch das wäre ja ein vernünftiger Akt. Oder über internationale Verhandlungen, wo man Grenzen neu festsetzt. So, gewaltsam schaltet für mich aus und die beiden anderen Möglichkeiten muss man ausloten. Ich glaube, dass Russland auch unter einem bestimmten Druck der Bürgerinnen und Bürger der Krim stand, die gesagt haben, wir wollen zu euch und wir erwarten von euch, dass ihr uns beschützt gegen den Nazi-Terror, der vom Maidan ausgeht, der von Kiew ausgeht. Das kann ich gut verstehen. Das wird auch im Osten eine Probleme sein. Und ich habe meine russischen Kollegen gefragt, was macht ihr denn nun, wenn der Osten der Ukraine sagt, ja, teilweise sagt, wir möchten gerne zu euch. Da war die Antwort, das werden wir nicht machen. Ne? Das heißt, in der Logik, wenn man es einmal gemacht hat, kann man beim zweiten Mal schlecht Nein sagen. Und deswegen bin ich da zurückhaltender.
Das Problem ist natürlich, dass im Völkerrecht, dass wir da zwei Prinzipien haben, einmal die Integrität der Staaten und einmal andererseits das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Für Linke könnte allerdings vielleicht ja ein Kriterium sein, dass wir mit Kurden ein Subjekt haben, das eben halt tatsächlich unterdrückt wird. Ja. Und bei den Basken und Katalonen sehe ich das jetzt ehrlich gesagt so nicht.
Wenn ich, das ist ein alter Streit unter Linken. So, ich habe jetzt nochmal, also man liest ja das ganze Zeug immer nochmal nach und versucht sich ein historisches Bild zu machen. Lenin war absolut für das Recht von Völkern über, also Abstimmung, Entscheidung, sich aus Staaten abzutrennen. Der hat auch immer gesagt, es hat jedes Volk das Recht, die Sowjetunion zu verlassen. Das war für ihn die Priorität. Die Gegenposition hat Rosa Luxemburg vertreten, die gesagt hat, Selbstbestimmungsrecht ist ein Teil, aber das Recht auf stabile Existenz von Staaten und damit die Chance zu staatlichen Veränderungen muss im Auge behalten werden. Also in meiner Geschichte war ich meistens auf Seiten von Lenin gegen Luxemburg. In dieser Frage bin ich mir auf Seiten von Luxemburg gegen die leninschen Positionen.
Als am 2. Mai das Gewerkschaftshaus in Odessa von faschistischen Kräften abgefackelt worden ist und mindestens 46 Todesopfer da gewesen sind, da gab es eine Erklärung ihres Parteivorstandes, das auch von Äquidistanz zeugte im Sinne der giesischen Logik und in dem dieses Odessa-Massaker nicht benannt worden ist. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hat bis heute nicht dagegen protestiert. Ist die Deutsche Linke verrückt geworden?
Ja, manchmal ja. Also es gibt immer Zustände des kollektiven, der kollektiven Unbestimmtheit. Also was Odessa angeht, das weiß ich nun von allen, auch von Gregor Gysi. Wir waren alle entsetzt darüber, was passiert ist. Wir waren alle der Auffassung, man muss diese Gewalt sofort stoppen. Man muss aufklären, wer die Verantwortung trägt. Und dann gibt es immer Erscheinungen im Umfeld, die mich unendlich traurig stimmen. Der deutsche Außenminister hat ja Odessa besucht. Er wollte am Gewerkschaftshaus einen Kranz niederlegen, den Opfern gewidmet. Die ukrainische Regierung hat das abgelehnt und hat ihn abgehalten, das zu machen. Wieso lässt sich ein deutscher Außenminister von einer Pseudoregierung, Übergangsregierung der Ukraine davon abhalten, an dem Ort, wo über 40 Menschen ermordet worden sind, einen Kranz niederzulegen? Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und wenn ich über Odessa rede, dann rede ich über Odessa und füge nicht hinzu. Es gibt aber auch viele andere Orte, wo man die Gewalt verurteilen muss. Ich habe über Odessa gesprochen, ich finde es unglaublich. Und ich bin gegen diesen Terror, der von der Nationalgarde ausgeht. Die Nationalgarde ist das getarnte Unternehmen des rechten Sektors und von denen geht nur Gewalt aus und an allen Orten der Ukraine. Und wenn ich gegen Gewalt durchhalte, werde ich überall, wo Gewalt vorhanden ist, auch dagegen protestieren. Das war für mich in der Ukraine, also in Odessa eindeutig.
Herr Gerke, vielleicht ist das ja eine subjektive Wahrnehmung, das kann gut sein, aber ich erlebe, ehrlich gesagt, die Linkspartei nicht so entschlossen wie die PDS damals bei dem Jugoslawien-Konflikt. Scheint das nur so oder nehmen Sie das auch so wahr?
Nein, ich nehme schon wahr, dass die Linkspartei in der Frage der Ukraine die einzige Partei ist, die halbwegs vernünftig Position bezogen hat. Es gibt in den anderen Parteien einzeln auch die sehr schätze, die ähnlich denken wie wir. Aber wir waren schon die alternative Stimme in dem Einheitschor. Wir waren die einzige Stimme, die immer wieder gesagt hat, wie notwendig es ist, sich mit Russland zu verständigen. So, was vielleicht eine Rolle spielt, ist... In Köpfen auch von Linken ist die Frage, wie können wir was bewirken, wenn wir nicht mit den anderen zusammenarbeiten. Das geht oder geht nicht. Ich wäre auch glücklich, wenn der Deutsche Bundestag in der großen Mehrheit beschließen würde. Keine NATO-Osterweiterung mehr, ist schon alles schlimm genug. Wenn der Deutsche Bundestag beschließen würde, Abrüstung. Wenn der Deutsche Bundestag beschließen würde, wir wollen ein gutes Verhältnis zu Russland und setzen dort auch ein paar Zeichen. Im Juli ist der 70. Jahrestag also des Kriegsbeginns, wo man auch Signale setzen kann. Das alles nicht der Fall. Deswegen sehe ich keine Partner im Moment dafür. Und das lässt mich relativ gelassen. Wir müssen Sprachrohr der Menschen in unserem Lande sein. Das sind fast mehr als die Hälfte, die eine andere Politik wollen. Das ist unsere Aufgabe und nicht, dass die anderen uns auf die Schulter klopfen. Das weiß auch Gregor Gysi und er macht das eigentlich sehr gut, das muss ich dazu sagen. Ich habe viel Kritik, wir streiten uns oft, Gysi und ich. Ne? So, aber
nochmal darauf hingefragt, genau. Gibt es also Teile der Partei, die jetzt folgenden Spagat versuchen, auf der einen Seite die friedenspolitischen Positionen auch in der Ukraine-Frage der Partei hochzuhalten, ohne es sich zu sehr mit der SPD und Grüne so zu vergrätzen, dass eine Koalition 2017 nicht mehr möglich ist?
Ich glaube schon, dass es in einigen Köpfen eine Rolle spielt, in meinen nicht. Und das ist auch keine Mehrheit in der Partei. Das hat der Parteitag ja sehr deutlich gezeigt. Der Text des Parteitages stammt ja zu 90% aus meiner Feder. Ne? Und ich habe ja auch die Rede dazu gehalten, mit großem Beifall des Parteitages. Der Beschluss ist einstimmig gefasst worden. Das ist schon alles, das ist schon klar, dass indirekt es immer eine Rolle spielt, wenn man die stärkste Oppositionskraft ist, sich zu überlegen, wie wir das bei anderen ankommen. Das kann ich sogar verstehen, nur es beeinflusst meine Entscheidung nicht. Ich will mich entscheiden danach, was ich politisch für richtig halte. Und wenn ich damit elendig in der Minderheit bin, auch in der eigenen Partei, stehe ich das durch. Das kann passieren. Und ich entscheide mich nicht danach, was andere für richtig halten. Das müssen die selber treffen.
Herr Gerke, der Herr Gysi, der wurde gefragt im Spiegel-Interview vom 9. Mai, und das finde ich jetzt wirklich außerordentlich interessant, ob die Linke schon Dankesbriefe bekommen hätte von der deutschen Industrie, weil sie ja die einzige Partei sei, die sich gegen Sanktionen ausgesprochen haben gegen Russland. Darauf antwortete Gregor Gysi: Wir sind gegen Sanktionen, weil sie die Lage weiter eskalieren. Außerdem schlagen die USA gern Wirtschaftssanktionen vor, weil die Antwort nicht sie selbst, sondern uns in Europa trifft. Das ist übrigens gar nicht so selten, dass die Linke Wirtschaftsinteressen vertritt. Aber ein Dankesbrief kam noch nicht. Eine folgende Frage hätte ich dazu. Wir erleben ja so ein bisschen zurzeit, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Also wir haben gewichtige Teile im deutschen Kapital, die gewichtige wirtschaftliche Interessen in Russland haben. Und sie müssen sich jetzt sogar zum Teil ja Abkanzlungen gefallen lassen von kleinen ZDF-Reportern, wenn sie sich also mit Putin in Moskau treffen. Könnte es sein, dass Ihre Partei für diese Kapitalfraktionen, die für ein besseres Verhältnis zu Russland eintreten, interessant sein könnten als Teil einer künftigen Koalition schon vielleicht seit 2017, die also eher Schröder als Kanzler gerne hätten und dessen Politik, als eben halt die Transatlantikerin Angela Merkel?
Wenn wir mal die Frage der Regierungsbildung rauslassen, ich glaube, die wird an ganz anderen Dingen entschieden. Also kann ich nur, was mich angeht, sagen, ich habe noch nie so viel freundliche Besuche aus der deutschen Industrie gehabt wie in den letzten Wochen, die mir alle auf die Schulter klopfen und im Großen und Ganzen das auch ganz in Ordnung finden, was ich so von mir gebe. Aber das ist interessant, wo sie mitgehen und wo sie nicht mitgehen. Immer wenn ich sage, keine Sanktionen, gibt es eine Übereinstimmung. Das ist mir auch nicht unwichtig. Keine Sanktionen. Wen treffen die Sanktionen? Treffen doch nicht Putin persönlich oder irgendwelche Oligarchen, sondern treffen einfache Menschen. Da gehen viele mit. Immer wenn ich sage, bessere Beziehungen zu Russland sind unumgänglich für Deutschland. Also ich bin ja kein Bismarck-Politiker, aber ich finde ja, dass man Bismarck gelesen haben muss. Ne? Die deutsche Industrie ist zum weiten Teil Bismarck orientiert. Wenn Deutschland und Russland in Europa kooperiert haben, war das konfliktmindernd in Europa. Das wollen beide Teile der deutschen Industrie. Da gehen sie mit. Wenn ich sage, man muss die Oligarchen in der Ukraine enteignen und am besten auch die anders, sich anders nennenden Oligarchen in Deutschland, also die Deutsche Bank oder anders in andere Eigentumsformen überführen, dann sagen sie natürlich, ja, da irren sie aber gewaltig. So, und diesen Widerspruch muss man aushalten, dass man in bestimmten Fragen übereinstimmt, sogar ganz vernünftig zusammenarbeiten kann und in bestimmten Fragen schroffe Trennungsstriche sind. Ich diene mich der Industrie nicht an. Ich gucke aber genau hin, wo Trennlinien im gegnerischen Lager sind und mache mir natürlich auch meinen Kopf, wie kann man Teile der deutschen Industrie dafür gewinnen, nicht auf Waffen zu setzen, nicht auf Aufrüstung zu setzen, nicht, was Kassel hier gerade angeht, auf Wegmann zu setzen, nicht zu glauben, jetzt können wir über Aufrüstung das große Geschäft machen, sondern sie sagen, lasst uns über friedlichen Handel mit Russland nachdenken, ein gigantischer Markt. Von Steinmeier in der vorletzten Legislatur stand das Konzept einer Modernisierungspartnerschaft mit Russland. Das habe ich, ich war damals mit ihm zusammen in Russland. Darüber haben wir mit Staat und Betrieben in Russland gesprochen, die das dringend brauchen. Ich habe immer zugeführt, Steinmeier hat einen technischen Begriff von Modernisierungspartnerschaft. Ich habe immer gesagt, das muss auch ein sozialer Begriff sein. Man braucht starke Gewerkschaften in Russland. Man braucht eine bessere Arbeitnehmervertretung, Arbeitnehmerschutzrechte. Das ist unbedingt notwendig. Das heißt, wenn man es klug macht, kann man über Modernisierung sehr viel gute Zusammenarbeit entwickeln. Profitiert beide Länder davon. Und wenn die Linke die einzige Partei ist, die es kompakt vertritt, dann hat das Vorteile. Bei den anderen Parteien sind es Einzelne. Ich weiß, dass die Industrie sehr viel sympathischer den Kollegen Missfelder, den außenpolitischen Sprecher der CDU, findet, ne, weil der will ja auch die Oligarchen nicht enteignen. Oder mit Peter Gauweiler besser zusammenarbeitet. Schröder hat plötzlich eine Fangemeinde, die er vorher gar nicht gehabt hat. Ne? Der kommt ja zu interessanten Erkenntnissen, dass Kosovo völkerrechtswidrig war. Da lasse ich mich alles nicht drauf ein. Ich habe einen eigenen Kurs und ich möchte auf Grundlage dieses eigenen Kurses mit allen sprechen, die nicht auf Gewalt, nicht auf Aufrüstung, nicht auf Konfliktverschärfung setzen. Und da freue ich mich, dass Teile der Industrie das ähnlich sehen.
Herr Gerke, zum Abschluss noch einmal zu den Europawahlen. Wir haben also Wahlen erlebt, die als Ergebnis hatten, dass der neoliberale Block weiterhin relativ stabil geblieben ist, aber stark zugelegt haben eben halt die Rechtsaußenparteien, die ja Schnittmengen zum Teil auch haben, wiederum mit den Neoliberalen. Die Linke scheint dagegen ja weitgehend relativ ohnmächtig zu sein. Was muss jetzt passieren?
Wir haben in anderen europäischen Ländern sehr, sehr gute Ergebnisse erreicht. Also in Griechenland das Ergebnis 26%, das muss denen erstmal einer nachmachen. Ich bin sehr glücklich über das Ergebnis in Spanien, dass die Linke, die italienische Linke zum ersten Mal wieder im Parlament ist. Das ist toll. Was die deutsche Linke angeht, ist unser Abschneiden mittelmäßig. Ich denke auch, dass wir darüber nachzudenken haben, warum es so ist. Wir hätten viel schärfer, viel profilierter die beiden Hauptfragen, was Menschen auch interessiert hat, nach vorne bringen müssen. Friede in der Ukraine und Nein zu dem Freihandelsabkommen USA, Europäische Union. Da haben wir zu wenig gemacht. Der große Wahlgewinner sind die Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Ich war wenige Tage vor der Wahl in Frankreich zu einer gemeinsamen Sitzung der außenpolitischen Ausschüsse des französischen Parlaments und des Bundestages. Diese Hollande-Regierung, also sozialistische Regierung, hat völlig abgewirtschaftet, weil sie einen rechten Kurs betreibt. Und in Frankreich Le Pen als stärkste Partei, das ist ein Signal für ganz Europa, was uns droht, wenn wir nicht andere Politik machen. Und darüber muss man nachdenken. Ich denke darüber zumindest sehr nach. Ich will es nicht anonym sagen, warum Menschen, denen es sozial nicht gut geht, geneigt sind, die Rechten zu wählen und nicht die Linke zu wählen. Das ist eigentlich das Kernproblem. Auch das ist nicht ganz, ganz neu.
Welche Antwort? Haben Sie schon eine Antwort?
Ich glaube, dass die Antwort auch dort zu suchen ist, ob Menschen das den Eindruck haben, dass wir glaubwürdig in uns sind. Aber dass wir zu den nicht käuflichen Teilen der Politik gehören.
Wolfgang Abendroth, ich bin ja aus Marburg, Wolfgang Abendroth hätte wahrscheinlich gesagt, so hat er zumindest geschrieben, dass eine Linke immer nur eine Massenbasis haben kann, bis hin auch Einfluss auf die Mittelschichten, wenn sie sich als handlungsfähig erweist, Klassenkämpfe zu führen.
Ja, klar.
Davon ist die Linke weit entfernt,
ja,
oder?
Ja, natürlich. Das, die Quittung kriegt man auch bei Wahlen. Jetzt gibt es immer Argumente, es hätte noch viel schlechter kommen können, es hätte auch viel besser kommen können. Ich glaube, dass wir eine gesamteuropäische Initiative gegen Rechtspopulisten und Rechtsextreme brauchen, die dann wiederum Osteuropa mit einbezieht. Man muss so etwas wie eine neue Ethik, nicht nur moralisches Gerede, sondern moralisches Handeln in Gang setzen. Und das Mindeste, was man sagen muss, keine Verwischung der Grenzen zu den Rechten. Man verhandelt nicht mit einer rechtsradikalen Partei, man kooperiert nicht mit einer rechtsradikalen Partei. Wenn es schief geht, wird bei den nächsten Wahlen in Frankreich die Sozialisten verschwinden, völlig aus dem politischen Leben, bei wenigen Prozenten. Und die Konservativen werden ein Bündnis mit Le Pen machen, dann haben wir die Rechten in der Regierung. Wir haben es in Italien bereits gehabt, wo der Neonazi Fini ja Teil der Regierung war. Wer sagt mir denn, dass die CDU, wenn es für sie eng wird, nicht auch zu einem Bündnis mit der Alternative für Deutschland bereit ist? Da kann man nur sagen, wäre den Anfängen.
Herr Gerke, vielen Dank für das Gespräch.
Danke sehr.